Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 21. Juli 2014 zum Thema Erinnerungsspuren. Wie spricht vertriebene Musik? Zu Gast ist Karin Wagner, Gastgeber ist Norbert Travöger.
Herzlich willkommen im Kepler Salon, im Lusthaus des Wissens, wie die oberösterreichischen Nachrichten einmal geschrieben haben, im Lusthaus des Wissens und des Diskurses, des Austauschs. Schön, dass Sie da sind. Begrüßen Sie mit mir an meiner Seite Karin Wagner recht herzlich. Danke. Danke. Vorweg sozusagen nur zum Prozedere für jene, die vielleicht das erste Mal heute bei uns sind. Es wird zuerst ein Impulsreferat von circa einer halben Stunde geben. Dann gehen wir in den Austausch, in den Diskurs. Sie geben einfach ein Zeichen, wenn Sie was fragen oder sagen wollen. Und bitte warten Sie das Mikrofon ab. Unsere Veranstaltungen werden allesamt für die Ewigkeit aufgenommen. Soweit sozusagen so Festplatten ewig sind, das wissen wir ja nicht genau. Das wäre auch einmal ein schöner Kepler-Salon, schönes Kepler-Salon-Thema. Und sind ja dann ab übermorgen oder im Laufe der Woche für jene nachzuhören, die das Nachhören noch einmal nachhören wollen oder die eben heute nicht kommen konnten. Wir bedanken uns bei der Gelegenheit auch bei unseren Ermöglichern, unseren Geldgebern. Das ist die Stadt Linz und das Land Oberösterreich und manche Sponsoren und vor allem die Freunde unserer Unterstützungsverein. Ich begrüße die Präsidentin, sie sitzt. Die Freunde des Kepler Salons. Und darf bei dieser Gelegenheit sozusagen auffordern, werden Sie doch Freund des Kepler Salons. Sie unterstützen unsere Arbeit und gewährleisten damit auch unsere Zukunft, damit wir auch 2015 noch existieren. Das Thema heute, Erinnerungsspuren, wie spricht vertriebene Musik? Ich finde es sehr schön, Karin, wie du aufgegriffen hast, sozusagen die Begrifflichkeit Musik spricht zu uns. In diesem Fall sehr vielfältig, auch aus einer anderen, aus einer historischen Sicht. Du hast Klavier studiert am damaligen Bruckner Konservatorium, an der heutigen Anton Bruckner Privatuniversität und in Wien an der Musikhochschule. Warst dann Lehrerin im Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk und bis seit 2001 selbst an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst, nämlich am Institut Ludwig van Beethoven Tasteninstrumente tätig als Klavierlehrerin und für klavierdidaktische Fächer. Konzerttätigkeit als Kammermusikerin, Tätigkeit als Dozentin, auch im Rahmen der Lehrerinnenfortbildung. Und dann sozusagen das Doktoratsstudium mit dem Dissertationsgebiet Musikwissenschaft und dem Zweitfach Zeitgeschichte. Ja. Hast auch Forschungsaufenthalte in Los Angeles mehrfach gehabt. Auf das werden wir heute auch zu sprechen kommen. Und bist Autorin bis jetzt zweier Bücher, nämlich im Jahr 2005, beide sind im Janin Verlag, im Wiener Janin Verlag erschienen, die Biografie von Erik Teisel, Fremd bin ich ausgezogen, und 2008 dann der Briefwechsel von Erik Teisel, über den du sicher auch heute zu sprechen kommen wirst.
Ja.
Und bist auf Symposien sozusagen mehr oder weniger weltweit tätig zu dieser Thematik, aber auch nicht nur, wie zuletzt auch in Oslo beim EBTA-Kongress, weil ich Herrn Professor Anton Voigt, den Präsidenten der EBTA, also das ist die Europäische Klavierpädagoginnenvereinigung sozusagen zu Deutsch, ist das richtig? Ja, genau. Und da hast du nicht zu einem Exilthema, sondern zum Georgi Kurtak ein Referat.
Ja.
Heute geht es um vertriebene Musik und ich darf dich um dein Impulsreferat bitten.
Danke, danke. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung, Norbert. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich noch auf den Titel Erinnerungsspuren ein bisschen eingehen. Ich hatte ursprünglich gedacht, die Präsentation heute ausschließlich mit meinem Projekt, das mich jetzt das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre beschäftigt hat, zu bespielen. Das sind Gespräche, die ich mit den Nachfahren Arnold Schönbergs gehalten habe, mit seinen Kindern. Die Tochter Nuria ist 1932 geboren in Barcelona. Der Sohn Ronald ist 1937 in den Vereinigten Staaten geboren und der Sohn Lawrence 1941 in den Vereinigten Staaten. Weil ein nächstes Projekt ist sozusagen basierend auf den Erinnerungen der Kinder Schönbergs, ein Porträt auf den Vater zu entwerfen. Und in diesen Gesprächen war ganz, ganz oft der Fall, dass mir die Schönberg-Kinder gesagt haben, naja, weißt du Karin, das, was ich dir jetzt erzähle, ich weiß nicht, ob das wirklich meine Erinnerung ist, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist oder ob ich das gelesen habe, von Musikwissenschaftlern geschrieben oder ob ich es gehört habe, dass jemand das berichtet hat, aber ich weiß nicht, ob ich das selber erlebt habe. Und das ist natürlich, wenn man jetzt das in ein Buch fassen will, eine Grundproblematik, wie geht man damit um, ab wann ist der Zeitpunkt, dass man etwas ins Wort fasst, was ist tatsächlich passiert oder was ist nicht tatsächlich passiert. Das kam sozusagen jetzt einfach aus den Gesprächen mit den Schönberg-Kindern und ich wollte mir aber den Begriff behalten. Es ist ein Begriff, der aus der Gedächtnisforschung und Psychoanalyse stammt und diese Momente versucht ins Auge zu fassen, ab wann wird Wahrnehmung zur Erinnerung und wie sind Überlagerungen im Gedächtnisprozess. Wenn ich jetzt spreche von Erinnerungsspuren, wie kann vertriebene Musik sprechen, dann geht es mir um drei Fallbeispiele. Um drei Komponisten, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe, unter anderem ist auch Erik Zeidel dabei, die eine völlig verschiedene Position im Wiener Musikleben innehatten. Alle drei sind jüdische Komponisten, alle drei mussten aufgrund nationalsozialistischen Terrors flüchten. Die drei haben eine ganz, ganz unterschiedliche Quellenlage. Also wie sie jetzt von den Archiven sozusagen betreut sind, ist das sehr verschieden. Und auch ihre Popularität zum Zeitpunkt der Flucht ist sehr verschieden. Das heißt, man muss völlig unterschiedlich mit diesen drei Biografien umgehen und daher habe ich mir diese drei Personen genommen. Die erste Person ist Erik Zeidel, 1905 in Wien geboren, 1949 in den Vereinigten Staaten verstorben in Los Angeles. Seine Musikautographen liegen am Archiv der University California Los Angeles. Dort gibt es ein Erik Zeidel Archiv, das wurde 1970 installiert dort. Das ist ein sehr kompakter Nachlass, der für die Forschungstätigkeit gut handhabbar ist. Ja. Die zweite Person ist Hugo Kauder, das ist ein Lehrer von Erik Zeidel. Der in der Nähe von Prag geboren ist, 1888, der 1910 nach Wien kam und der 1972 verstarb in den Niederlanden, aber den Rest seines Lebens nach der Flucht in den Vereinigten Staaten auch gelebt hat, in New York. Bei Hugo Kauder ist es erstens die Problematik, dass der fast vergessen ist, obwohl er eine sehr, sehr wichtige Person in Wien war. Und hier gibt es nicht einen Nachlass, sondern hier gibt es mindestens 10 Teilnachlässe, die weltweit verstreut sind. Irgendwas scharf dafür?
Ich glaube, das ist ein Ohrring.
Wir können den Schmuck auch entfernen, wenn er dem Sprechen schadet.
Der schluckt immer.
Ein schlagender Ohrring. Also das ist eine ganz, ganz andere Struktur, weltweit verstreute Archive. Und zu Hugo Kauder gibt es vielleicht 4 Fotografien oder 5 Fotografien. Ich wusste lang nicht, wie diese Person aussieht. Es ist nur Papier erhalten, das heißt Briefwechsel oder Schriften, die er hinterlassen hat oder gedrucktes Material von ihm, keine Gegenstände. Das heißt, da erschließt sich die Biografie auf eine ganz, ganz andere Art. Und die dritte Person ist Arnold Schönberg, die meist dokumentierte Komponistenpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Ein fantastisches Archiv mit dem Arnold Schönberg Center in Wien. Eine Biografie schon aus dem Jahre 1921, sein Schüler Egon Welle Mendes schreibt die erste Biografie und es gibt en masse Biografien zu Arnold Schönberg. Hier stellt sich die Frage, wenn man da jetzt als heute lebende Forscherin etwas machen will mit der Person Schönberg, dann muss es etwas sein, das es bis dato noch nicht gibt. Dann müsste es vom Musikwissenschaftlichen her entweder so was Spezielles sein, wo man jahrelang forscht, oder ich hatte eben die Idee, mit den Erinnerungen seiner Nachfahren zu arbeiten. Das so als Vorwort jetzt zu meinen Ausführungen. Man sieht hier ein sehr berühmtes Haus. Das ist das Haus, das Arnold Schönberg 1936 für sich und seine Familie in Los Angeles gekauft hat. Die Adresse ist 116 North Rockingham Brentwood Park in Los Angeles. Heute lebt in dem Haus Eric Zeisels Tochter Barbara gemeinsam mit Arnold Schönbergs Sohn Ronald. Die Zeisel-Tochter und der Schönberg-Sohn lernten einander nach dem Tod beider Väter kennen, heirateten in den 60er Jahren, leben jetzt dort noch, haben 4 Kinder, die Kinder sind außer Haus, aber das ist sozusagen das Schönberg-Haus, das für die Barbara Zeisel-Schönberg auch jetzt die Heimat wurde. Und Sie sehen ganz hinten einen kleinen Schuppen, das ist der Zeisel-Schuppen. So wird er von uns liebevoll bezeichnet, weil sich in diesem Schuppen Kisten befanden, als ich 2002 dort war, die voll gelagert waren mit Zeisel-Utensilien, mit Scrapbooks, das ist eine Art von wie Fotoalben, wo die Frau von Eric Zeisel ganz, ganz liebevoll jeden Zeitungsausschnitt, jedes Programm hineingeklebt hat und aufgehoben hat aus der Wiener Zeit. Und diese Sachen sind jetzt auch noch immer in diesem Schuppen im ehemaligen Anwesen von Arnold Schönberg. Der Zeiselschuppen, so sagen wir dazu. Und das ist ein für mich sehr vielsagendes Archivstück. Wenn man Forschungen macht, dann baut man auch zu den Archivalien Bezüge auf. Und es gibt Archivalien, die sehr viel erzählen und sehr viel sprechen. Es gibt natürlich welche, wo man jetzt eigene Ideen hineininterpretiert. Das ist das Adressbuch von Eric Zeisel. Und wenn man hier schaut, steht der Name Schönberg. Das ist eines der Adressbücher, das Eric Zeisel im Exil hatte. Namen aus der alten Welt, aber Namen natürlich auch jetzt aus der Welt in Los Angeles. Eric Zeisel hat Arnold Schönberg im Exil nur einmal getroffen. Auf einer Nachmittagszusammenkunft von Filmregisseuren, von Drehbuchschreibern im Hause Erich Lachmanns, ein deutscher Exilant. Dort hat Zeisel Schönberg getroffen. Das heißt, das ist die Erklärung dafür, dass hier auch die Telefonnummer steht. Sonst hatten beide keinen näheren Austausch. Aber in diesem Adressbuch von Eric Zeisel steht Arnold Schönberg auch mit der Adresse 116 North Rockingham Brentwood. Genau der Ort, wo die Zeiselschen Adressbücher jetzt noch liegen und wo ich sie auch gescannt habe und wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Das ist eine Fügung des Schicksals, dass die Sachen dann so zusammenkommen. Hier sieht man ein Foto Eric Zeisels mit seiner Frau Gertrud, noch in der Zeit in Österreich. Eric Zeisel war in Österreich ein sehr gut etablierter Komponist, komponierte viele Lieder, komponierte Kammermusiken, komponierte Oper, war sehr aufstrebend im Kreise moderater Moderne. Hatte jetzt mit einem Schönberg-Kreis nichts zu tun. Das ist eines der letzten, also die Sachen, die Sie jetzt alle sehen, sind allesamt aus dem Zeisel-Nachlass. Dieses Programm etwa stammt aus einem dieser Scrapbooks. Ein Programm, das ich gescannt habe. Und als ich diese Programme gescannt habe, bin ich in dem Zeiselschuppen gesessen, tagelang, und habe das gesamte Material in elektronische Form gebracht, um es so auch zu sichern. Das ist eines der letzten Programme Erich Zeisels in Wien. Ein Konzert datiert mit 10. März 1938. Uraufführung Scherzo und Fuge für Streichorchester Erich Zeisel mit Handschrift die Notiz Hitlers Einmarsch in Wien. Das bedeutete für den Juden Zeisel Verfolgung, das bedeutete auch, dass er innerhalb kürzester Zeit nach dem sogenannten Anschluss eine Schrift erhielt von den zuständigen Behörden, dass er laut der vorliegenden Urkunden Volljude wäre. Das kam gleich einem Verfolgungsurteil. Die Familie flüchtete sich dann für kurze Zeit nach Baden bei Wien. Auch dort erhielten sie von den zuständigen nationalsozialistischen Behörden und den Kreisleitungen den Schrieb, dass sie Baden innerhalb von 48 Stunden verlassen müssten. Das heißt, es ist klar, man musste von Österreich flüchten, man konnte nicht in Österreich bleiben. Die Zeit um den sogenannten Anschluss war gekennzeichnet von höchster Depression. Da sprechen, und jetzt sage ich von Sprechen, wie spricht vertriebene Musik, da sprechen die Briefe, die Erich Zeisel mit der Literatin Hilde Spiel ausgetauscht hat. Hilde Spiel war eine Jugendfreundin Erich Zeisels. Hilde Spiel flüchtete 1936 von Wien nach London. Auslöser für Hilde Spiel 1936 war der Mord an Moritz Schlick, den wichtigen Vertreter des Wiener Kreises, einer der Lehrer von Hilde Spiel. Und sie ahnte, dass man nicht bleiben können würde in Österreich und flüchtete 1936. Ab da beginnt der Briefwechsel, ab da sprechen die Briefe zwischen Erich Zeisel und Hilde Spiel. Und diese Briefe sprechen eben von Todesbedrohung, die sprechen davon, wahrscheinlich werde ich nie mehr komponieren können, es wäre entsetzlich und mein Leben verwirkt, ich vertraue auf Gott, er wird mich nicht verlassen. Und eine der letzten Kompositionen in Österreich und die letzte Komposition im Genre deutsches Kunstlied ist ein Lied auf den Text »Komm süßer Tod«. Das komponiert Erich Zeisel im Jänner 1938. Komm süßer Tod, führe mich in Frieden, drücke mir die Augen zu, weil ich der Welt bin müde. Das hat natürlich absolut autobiografischen Bezug. Es ist auch von der Kompositionsweise ein Lied im Typus Schubert-Lied gehalten. Von der Bewegung her immer Viertelnoten und halbe Noten. Ganz charakteristisch auch, dass das Klavier der Singstimme nachruft. Das ist ein Kunstgriff, den man bei Schubert sehr, sehr oft findet. Jänner 1938 und das wird ein Hörbeispiel, das wir jetzt hören werden. Singen wird Adrian Erröth und die Pianistin ist Eva Mark Mühle. Okay, das ist auch wichtig, wenn es darum geht, wie spricht vertriebene Musik, welche Künstler nehmen sich um die Interpretation an. Und hier ist es sehr wichtig, dass man erstens auch das Material einrichtet, dass es lesbar ist, dass es spielbar ist und dass Leute sich um Musik kümmern, die nicht berühmt ist und die noch nicht so einen Namen hat. Und wir hören jetzt das Stück. Thank you. Ab diesem Zeitpunkt komponierte Erich Zeitl kein einziges Lied mehr. Hilde Spiel wird zur Briefpartnerin und ist für die Wissenschaft oder ist es für die Rekonstruktion der Biografie wie ein Spiegel. Der Briefwechsel ist wie ein Spiegel des Lebens der beiden Menschen. Und aus Paris, die Zeitls konnten nach der Reichspogromnacht unter wirklich lebensbedrohlichen Umständen vom antisemitisch aufgepeitschten, hysterischen Wien flüchten, gelangten nach Paris. Und kurze Zeit darauf schrieb Erich: Meine liebe gute Hilde, also wir sind gerettet, alle vier Buben, Trude und Schwiegermutter. Was wir mitgemacht haben in diesen Tagen, darüber könnte man Bücher schreiben. Leider habe ich meine lieben Eltern zurücklassen müssen. Was hätte ich tun sollen? Die Eltern versuchten auch, aus Österreich zu flüchten. Das sagt der Briefwechsel zwischen Sigmund Zeisel, dem Vater, und den Zeisels in New York dann später. Man war bemüht, die Dokumente zusammenzubekommen, aber die zuständigen nationalsozialistischen Behörden blockierten dies, verzögerten die Ausgabe von Dokumenten. Dass es letztlich dem Vater und der Stiefmutter nicht gelang, aus Österreich flüchten zu können. Der Vater und die Stiefmutter wurde im Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und wurden von Theresienstadt nach Treblinka deportiert und wurden dort ermordet. Diese Daten findet man im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Dort findet man Deportationslisten der Menschen, die im Nationalsozialismus ermordet wurden. Erich Zeisel erfuhr erst nach dem Krieg, nach Kriegsende, vom Tod seiner Stiefmutter und seines Vaters. Ich weiß gar nicht, ob Sie genau jetzt auch die Familie diese Daten vom Dokumentationsarchiv schon hatten. Ich als Wissenschaftlerin hatte das in der Hand und habe es natürlich in der Biografie verwendet. Ein sehr trauriger Moment, die Todesurteile da in den Händen zu halten. Nächste Station für die Zeisels war New York. Hier wird die Tochter Barbara geboren, 1940 im Mai. Erich Zeisel und Gertrud Zeisel, er ändert hier auch seinen Namen in Erik. Ist natürlich auch das Problem für die Exilanten, das Problem der Sprache. Man verliert nicht nur Familie und Freunde und das kulturelle Umfeld, sondern auch die Art und Weise, wie man das Artikulieren emotional auch gelernt und gewohnt ist. Ab diesem Zeitpunkt dann versucht er, nach Los Angeles zu kommen, um im Movie-Business Fuß zu fassen. Und er unterschreibt einen Contract bei Metro-Goldwyn-Mayer, bei MGM. Er hofft sich dort ein besseres Leben aufzubauen. In New York hatten sie sehr, sehr wenig Geld. Und viele Komponisten, Interpreten gingen nach der ersten Exilstation New York, später dann nach Hollywood. Und er schreibt Hilde nun in Englisch. Man sieht das Logo der Film, Filmfirma. My dear Hilde, today for the first time I write you. I think we didn't see each other for 4.5 years. That's a long, long time. I'm since 10 months in Metro GM and composing picture, das sind Filme. Jetzt springe ich weiter. Yes, I'm a movie composer. Isn't terrible? I have enough time to write for myself, but I can't. When you think that you have to compose 60 minutes music, 400 pages course in 9 days, this takes your every string to compose for yourself. After the work is done, you are empty like a stomach before dinner. Das war ein sehr, sehr schwieriges Arbeiten auch für den Zeisel in Hollywood und er litt wahnsinnig darunter. Das sagt auch sehr viel als Archivstück, dieser Ausweis bei MGM. Die Rückseite dieses Ausweises ist mit Fingerabdrücken versehen. Das bin ich 2008 in dem Haus, das Sie eingangs gesehen haben, im Haus im Brentwood Park, in dem Haus, in dem Alon Schönberg gelebt hat, wo nun der Zeisel-Nachlass liegt. Und ich war hier beschäftigt an den Briefen, Norbert hat es schon angesprochen. Die Briefe hat Malcolm Cole, der hat das erste Erich Zeisel Buch geschrieben und hat auch das Archiv dort eingerichtet an der Universität. Und er und seine Mitarbeiterin hatten die Briefe sehr, sehr gut aufgenommen und chronologisch geordnet. Es ist jetzt nur, wenn man mit Briefen arbeitet und wenn man gezielt Material sucht, ist die chronologische Ordnung nicht sehr gut. Und ich habe den ganzen Briefbestand aufgesplittet und habe die ganze Ordnung umgeändert und habe das nach Namen geordnet. Das ist natürlich am Anfang ein großes Konvolut, wo man kaum einen Überblick hat. Ich ordne aber sehr, sehr gerne. Und man sieht hier am Tisch, das ist im Wohnzimmer, die Folder, die ich schon vorbereitet habe, wo ich jeweils nach Namen das Material hineingegeben habe. Dieser Schrank, den Sie da hinten sehen, der steht quasi im Schönberghaus. Das ist aber ein Schrank aus der Wiener Zeisel-Wohnung. Ein Biedermeier-Schrank und das ist die Zeisel-Insel im Schönberg-Ozean. So bezeichnen das die Schönbergs ganz liebevoll. Das nächste Foto ist auch interessant, das ist das Arbeitszimmer Arnold Schönbergs. Das Originalinterieur dieses Zimmers ist im Arnold Schönberg Center in Wien. Und man sieht auch jetzt wieder diese Biedermeier-Schränke, das sind wieder Möbel aus der Zeisel-Wohnung. Und in diesen Schränken drinnen ist die Briefkorrespondenz Erik Zeisels mit der exilierten Kunst- und Kulturwelt, mit seinen Eltern, mit Verlagssachen. Das ist auch irgendwie eine Ironie der Geschichte, dass sich die Briefe des Zeisel im ehemaligen Arbeitszimmer Arnold Schönbergs befinden. Dort sind sie jetzt auch noch. Die Briefe gingen nie ans Archiv. Die hat die Tochter Barbara Zeisel-Schönberg immer bei sich zu Hause lassen wollen. Wir hatten geplant, das ans Archiv zu übergeben und haben es letztlich dann doch nicht getan. Es wird irgendwann einmal passieren. Aber das gesamte Material ist gescannt und ist zumindest jetzt in elektronischer Form da. Da gibt es natürlich interessante Briefe. Das ist ein Brief von Alma Mahler-Werfel, gute Freundin der Zeisels in Los Angeles, die eine sehr ausschweifende, sehr schöne Schrift hat. Und sie bat Erich Zeisel, das Requiem Ebraico, ein ganz wichtiges Werk für ihn, dass sie die Noten zu Gesicht bekommt und sie schreibt dann. Lieber Herr Zeisel, herzlichen Dank für die Übersendung des Psalms, den ich nun studiert habe und der prachtvoll klingen muss. Ich hätte gerne, dass Sie ihn mir einmal vorspielen, sagt die Alma Mahler. Und hier sprechen zwei andere Exilkomponisten. Die Zeisels hatten natürlich Freunde in Los Angeles. Ein sehr wichtiger Freund ist Erich Wolfgang Korngold. Korngold, der schon früh mit Filmarbeiten in Hollywood beschäftigt war. Korngold, der zur Zeit des sogenannten Anschlusses auch in den Vereinigten Staaten war, nicht mehr nach Österreich zurückreisen konnte. Ein Sohn und seine Frau waren in Amerika, der zweite Sohn und die Großeltern dieses Sohnes waren in Österreich. Und die hatten höchste Not, aus Österreich rauszukommen und über die Schweiz dann in die Vereinigten Staaten zu gelangen, damit die Familie wieder verbunden war. Und das ist ein Brief aus 1946, sieht man unten. Korngold hat eine Schrift, die ein bisschen schwer zu lesen ist, was die Datierung anbelangt. Und er hat den Sohn Georg, den Zeisel, als Kompositionsschüler gegeben. Und der Erich Wolfgang Korngold schreibt: Lieber Freund Zeisel, bitte geben Sie dem Buben nicht so schwere Aufgaben, Kompositionsaufgaben, sonst blamiere ich mich. Herzlichen Dank dafür, Ihr alter EWK, Erich Wolfgang Korngold. Und die andere Zeichnung stammt von Darius Milhaud, ein sehr wichtiger Komponist auch des 20. Jahrhunderts. Milhaud musste ebenfalls aus Frankreich flüchten, war am Mills College in San Francisco tätig, besuchte die Zeisels dann und wann, war guter Freund von den Zeisels und hatte aus einer Laune heraus für Trudy und Eric eine Karikatur von sich selbst verfasst und hat ihnen das geschenkt, Affectionately Milhaud. Also das ist eine Selbstkarikatur von Darius Milhaud. Ich schließe jetzt einmal zu Erich Zeisel. Das ist vielleicht nachher noch, taucht die eine oder andere Frage auf. Und komme zur zweiten Person, über die ich sprechen möchte. Hugo Kauder. Hugo Kauder, der als Name manch musikinteressierten Personen präsent ist, dessen Biografie aber nicht präsent ist, dessen musikalisches Schaffen nicht präsent ist, der aber so interessant ist, weil er musikphilosophische Texte verfasst hat. Er schrieb für die sogenannten Musikblätter des Anbruch in Wien. Er war Musikkritiker. Er hatte 1928 den Musikpreis der Stadt Wien erhalten, war mit den Musikfesten der Stadt Wien verbunden, war mit der damals Arbeitermusikbewegung ein bisschen verbunden. Also sehr, sehr vielschichtig. Und es gab anfangs für mich nur diese Skizze, um mir ein, unter Anführungszeichen, Bild von Kauder zu machen. Das ist eine Tuschzeichnung, die mir die Hugo Kauder Society in New Haven zur Verfügung gestellt hat. Ich werde Ihnen ganz kurz, weil es, glaube ich, wirklich interessant ist, einfach nur einen Eindruck geben, wo überall Teilnachlässe von Hugo Kauder liegen. Es liegt sehr viel in Wien, an der Österreichischen Nationalbibliothek, in der Musiksammlung. Da gibt es Teilnachlässe von anderen Komponisten, da findet sich Korrespondenz von Hugo Kauder. Dann auch Gesellschaft der Musikfreunde, findet sich was. Dann in der Wien-Bibliothek, in der Musiksammlung, gibt es Sachen. Sehr wichtig im Literaturarchiv in Marbach, weil Hugo Kauder intensiven Briefwechsel führte mit einem Philosophen namens Rudolf Panwitz. Und die zwei hatten ganz, ganz engen Austausch. Und das hat mich derart interessiert, dass ich 3 Tage im Marbach dort gewesen bin und in dem Literaturarchiv diesen Briefwechsel mir zu Gemüte geführt habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das noch nicht viele Leute gelesen haben bzw. auch verwertet haben. Und ich konnte basierend auf diesem Briefwechsel biografische Sachen und vor allem auch musikphilosophische Sachen herausfiltern. Dann gibt's die Hugo Kauder Society in New Haven, die kümmert sich um Audioaufnahmen. Dann gibt's Sachen von Hugo Kauder an der Yale University. Dann gibt's Sachen an der Akademie der Künste in Berlin. Dann gibt's etwas an der National Library in Israel. Dann an der University of Chicago Library Special Collections, an der New York Public Library, an der Harvard University und an der University of Minnesota. Also völlig verstreut und nur Papier. Eine ganz andere Situation als bei Zeisel. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich, es gibt wenige Foto, aber das ist ein sehr schönes Porträt von Hugo Kauder, das im Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek als Bestand zu sehen ist. Und das ist jetzt ein sehr schöner Brief, das ist Teil eines Bestandes der Wien-Bibliothek. Hugo Kauder war, und das macht ihn ganz bedeutend auch für mich, sehr vernetzt in Wien, hatte sich aber keiner Schule angehörig gefühlt, hatte Kontakte zum Schönbergkreis, hatte Kontakte zur moderaten Moderne, war als Musiker in verschiedenen Ensembles tätig, spielte Viola, spielte Violine, interpretierte viele Werke in der Erstaufführung und war auch mit Schönbergs Verein musikalischer Privataufführung in Verbindung. Das war ein Verein, die bemühten sich, zeitgenössische Musik zu spielen. Und er schreibt hier an Alban Berg, Hugo Kauder hat eine sehr schwer lesbare Schrift und ich habe aber gelernt, über den Briefwechsel Panwitz-Kauder diese Schrift zu lernen. Stundenlang, nächtelang, das ist wie ein Puzzlespiel und ich wusste nie, ob ich dieses Material jeweils verwenden könnte, aber das ist wie ein innerer, das geht gar nicht anders, ja, es geht gar nicht anders. Und manchmal kann man Wörter erst nach 3 Monaten lösen, dann freut man sich, dass ein Wort, das letzte Wort dieses Briefes gelöst ist. Und das ist jetzt einer der Briefe an Alban Berg und er schreibt, lieber Herr Berg, vielen Dank für die Zusendung des Prospekts, ein Prospekt zum Verein musikalischer Privataufführung. Sehr gerne möchte ich an diesen Abenden nicht bloß als Aufnehmender, sondern auch als Ausführender, soweit die vorhandenen Kräfte reichen, mich beteiligen. Ich bitte Sie, Schönberg zu sagen, dass ich, falls es darauf ankommt, ganz zu Ihrer Verfügung stehe. Auch wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir noch einige Prospekte senden wollen. Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und Ihre Frau, Ihr Hugo Kauder. Hier sind 2 wichtige Werke. Der Rudolf Panwitz, der Philosoph, mit dem er sich austauschte, sah sich selbst als Nietzsche-Nachfolger, hat ein immenses Oeuvre publiziert und 1926 publizierte er eine Schrift unter dem Titel Kosmos Atheos. Er greift hier auf das Altertum zurück. Er beschäftigt sich mit pythagoreischer Philosophie, er beschäftigt sich mit Zahlenmystik. Er kommt dann auch in die Musikgeschichte, macht einen Abriss über die Musikgeschichte und schreibt, dass Hugo Cauder der einzige Komponist ist, der es zustande bringt, Wort und Ton so zu verbinden, um eine Ganzheit zu schaffen. Und er sieht in Hugo Cauder die Musik der Zukunft. Also das ist sehr besonders, das erwächst natürlich aus dem regen Austausch, den die beiden gehabt haben. Und Hugo Cauder publiziert 1932 eine neue Melodie- und Harmonielehre. Dieses Werk widmete er dem Rudolf Panwitz. Und in diesem Werk wird er sozusagen auch jetzt auf das Altertum zurückgreifen, indem seine Skalenlehre auf griechische Tetrakordlehre beruht. Und er macht ähnliche Dinge in der Musiktheorie, die man ein bisschen mit Rudolf Panwitz in Verbindung bringen kann. Die zwei sind ein ganz interessantes Gespann und es haben sich noch nicht viele Leute damit beschäftigt. Ich habe auch eine Analyse gemacht dieser Melodie- und Harmonielehre und der erste große Cauder-Text erscheint jetzt in den Studien zur Musikwissenschaft. Und ich freue mich sehr, dass das gelingen konnte. Und die Hauptquelle war der Briefwechsel zwischen Cauder und Panwitz. Also es hat sich gelohnt, dass ich das gelernt habe zu lesen. Da sieht man Hugo Cauder, ein sehr schönes Foto mit Blumen. Und das ist auch ganz, ganz schön, dass ich das habe. Das konnte ich dann weitervermitteln an die Hugo Cauder Society in New Haven. Die kannten diese Fotos nicht. Das stammt aus der National Library in Jerusalem. Es gibt ein sehr, sehr gutes Online-Lexikon, das sich um vertriebene Komponisten, Komponistinnen, Instrumentalisten kümmert. Lex-M, wenn das jemanden interessiert, in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg. Und dort gibt es die Frau Sophie Fettauer, eine ganz, ganz fantastische Musikwissenschaftlerin. Die war in Israel an dieser Bibliothek und die hat mich gebeten, den Artikel zu Hugo Cauder für das Lexikon zu schreiben, was ich auch gemacht habe. Und die hat mir als Quelle 4 CDs geschickt, die den Bestand der National Library Hugo Cauder Sammlung zeigen. Das ist im Prinzip eine Auflistung seines Werkes und da sind diese zwei Fotos versteckt, wo man ihn am zweiten mit einem Instrument sieht und am ersten in einem Park. Ich vermute, es ist in New York. Und eigentlich die Fotos, die ich da gezeigt habe, sind so ziemlich die einzigen. Es gibt eines noch, wo 1922 mit sehr interessanten Komponisten in Salzburg zu sehen ist, aber sonst gibt es keine Fotos. Und jetzt gehe ich zur dritten Person, um auch jetzt die Zeitvorgabe gut einhalten zu können, zu Arnold Schönberg. Biografisch höchst erschlossen, ein fantastisches Archiv. Viele, viele Musikwissenschaftler arbeiten an ganz, ganz kleinen Punkten im Schönberg-Werk, um sozusagen Neuigkeiten zu bringen. Ich denke, es werden sich nachher dann Fragen ergeben und ich möchte jetzt nicht auf die Schönberg-Biografie näher eingehen. Ich möchte zu seinen Kindern kommen, mit denen ich mich unterhalten habe. Und man sieht hier Arnold Schönberg mit Nuria Schönberg, heute ist sie Nuria Schönberg-Nono, und Ronald Schönberg. Und die sind im Garten des Hauses im Brentwood Park, dieses Haus, das sie eingangs gesehen haben, als die Kinder noch klein waren. Ein Hund ist auch daneben bei, sie hatten immer Haustiere. Das reichte von Hahn und Hasen, immer Hunde, Katzen, also das ist wirklich eine Farm gewesen damals. Das sind die zwei Buben, Ronald der Größere und Lawrence mit der Schultasche der jüngere Bub. Und wenn man diese Straße jetzt nach hinten, heute nach hinten fährt, diese kleine Einfahrt, dort steht heute der Zeitschriften. Also so schließt sich auch wieder der Kreis zur eingangs gezeigten Fotografie. Das ist Arnold Schönberg mit seiner Frau Gertrud Kollisch, seine zweite Frau, und mit Nuria und mit Larry. Als Schönberg 1951 gestorben ist, war die Tochter Nuria 19, der Sohn Ronald 14 und der Sohn Larry 9. Und immer wenn ich mich mit Larry unterhalten habe, ist auch das erste Statement: Karin, vergiss nicht, ich war erst 9 Jahre alt, als mein Vater gestorben ist. Nuria, die älteste Tochter, hat natürlich auch jetzt, was das Intellektuelle betrifft, die höchste Nähe zu ihrem Vater gehabt. Die Verbindung zu den Kindern war aber eine ganz, ganz außerordentliche. Und es geht auch sehr viel um Emotionalität in diesen Gesprächen. Das ist Nuria Schönberg-Nono. Sie reiste nach Kriegsende nach Darmstadt, das Zentrum für die europäische Avantgarde, nach dem Tod ihres Vaters und wohnte dort der Aufführung von Schönbergs Oper Moses und Aaron bei, lernte dort Luigi Nono kennen und relativ kurz darauf heirateten beide. Und Nuria Schönberg-Nono lebt in Venedig, betreut dort auch das Archiv Luigi Nono. Ich möchte jetzt ganz zum Abschluss Arnold Schönberg sprechen lassen. Für mich war in den Gesprächen mit den Nachfahren Schönbergs eine zentrale Frage, ob Arnold Schönberg der Familie seine so ausgeprägte Hinwendung zum Judentum kommuniziert hat. Das ist ein sehr interessanter Aspekt in der Schönberg-Biografie. Schönberg ist natürlich innerhalb der jüdischen Gemeinde geboren, wechselte dann im Alter von 23 Jahren zum Protestantismus, hat eine ganz, ganz interessante Änderung, was jetzt so seine Weltanschauung betrifft, durchgemacht, war jetzt auch von seiner politischen Einstellung der Arbeiterbewegung nahe, sagte dann selbst, dass er zum Bourgeois geworden ist, war dann in seiner Berliner Zeit mit Bohemiens in Kontakt, die sehr, sehr starke Individualphilosophie vertraten. Max Stirner ist eine ganz, ganz interessante Person. Hat dann zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sehr, sehr starke Nationalismen, restaurative Tendenzen, wollte die Monarchie reinstallieren und ist dann mit den beginnenden 20er Jahren, als er ein unmittelbares Erlebnis hatte, dass er in Matze, das man ihm 1921 zutage gelegt hat, er müsse den Ort Matze verlassen, denn Matze wolle judenfrei sein. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für ihn, dass ab diesem Zeitpunkt eine intensive Beschäftigung mit dem Judentum gekommen ist. 1921. Und das spiegelt sich in seinen Schriften und spiegelt sich auch ganz, ganz dramatisch in seinem Werk. Und die eine der letzten Kompositionen, beziehungsweise die letzte Komposition, das sind Psalmen aus dem Jahr 1950, er starb 1951, auf eigene Texte, wo er direkt Gott anruft, wo er direkt in Gespräch mit Gott tritt. Und dieser Text trägt den Passus, und trotzdem bete ich. Und es gibt noch Musik genau bis zu dieser Stelle, und trotzdem bete ich, dann bricht die Musik ab. Das war das letzte in Musik gesetzte, das es von Arnold Schönberg gibt. Und er hatte in seiner späten Lebenszeit von einer Schülerin ein Diktaphon geschenkt bekommen und hat Briefe diktiert. Er konnte nicht mehr gut sehen, er hatte ein sehr, sehr starkes Augenleiden, er war schwer krank zum Lebensende. Er konnte, so wie mir die Kinder berichtet haben, nur im Sitzen schlafen. Er war nur im oberen Stockwerk. Er war den ganzen Tag in diesem Zimmer und musste nach unten getragen werden, wenn er außer Haus gebracht werden würde. Es hingen überall im Haus Oxygen-Tanks, Sauerstofftanks, weil er so stark asthmaleidend war. Also wirklich ein schwerkranker Mann. Und er hatte einen Freund aus der Jugendzeit, das war Oskar Adler, der hat ihm Harmonielehre beigebracht, der hat ihm Gehörbildung beigebracht, der hat ihn auch mit Philosophie in Kontakt gebracht, der hat ihn auch mit Politik in Kontakt gebracht, eine interessante Person, der auch Astrologe war, und der hat dem Schönberg ein Buch geschickt. Und Schönberg reagiert auf dieses Buch, und dieser Brief ist eigentlich ein Postulat, dass es um die Religion geht für ihn in seinem Leben jetzt, und er spricht die Psalmen an, die er komponiert, und das hören wir als letztes Beispiel. Man versteht es stimmlich ein bisschen schlecht, aber manche Wörter, glaube ich, kann man ganz gut hören. Das ist praktisch jetzt das zweite Tonbeispiel. Arnold Schönberg spricht.
Liebster Freund, eben erhielt ich dein Buch das Testament der Astrologie. Ich habe mir einiges daraus schon vorlesen lassen und finde alles, was ich bisher kenne, bewundernswürdig, sowohl was Stil anbelangt, als was Gedanken anbelangt. Ich kann leider nicht selbst lesen. Ich habe ein nervöses Augenleiden. Ich sehe, ich kann Schreibmaschine und ich kann sogar Zeitung eine ganz kurze Zeit lang ohne Glas lesen. Glas kann ich überhaupt nicht benutzen, denn nach einiger Zeit verschwimmt mir alles vor den Augen und die Augen tun mir weh. Deswegen muss ich mir es vorlesen lassen. Das tut mir besonders leid wegen deines Buches. Aber nach und nach wird man mir es doch unzahl von kleinen Stücken geschrieben habe, die ich Psalmen nenne, und zwar aus folgendem Grund. Ich finde, man muss wieder zur Religion zurückkehren. Ich meine, ich bin längst zurückgekehrt, ich bin seit etwa 40 Jahren zurückgekehrt, aber ich finde es notwendig, dass man die Menschen, die Atheisten, wieder bekehrt. Und speziell scheint mir das notwendig, was die Juden anbelangt. Ich glaube, dass man begeisternde Worte finden muss, die auf die Juden eine ähnliche inspirierende Wirkung ausüben, wie die Christuslegenden der Christen, die ja unglaublich in ihrer Wirkung auf die Gemüter sind. Und mit Recht, ich spüre das ebenfalls jeden Augenblick. Nun, also diese Psalmen sind ein Versuch anzudeuten, in welche Richtung man das ungefähr tun kann. Ich werde dir eine Kopie davon schicken. Die sind vorläufig sprachlich noch lange nicht gut genug. Denn ich kann nicht mehr ordentlich Deutsch und muss vieles noch überarbeiten. Du wirst sehen, dass ich in mancher Hinsicht ein bisschen abweiche von dem, was du in der Astrologie denkst. Aber in anderer Hinsicht kommen wir eben doch wieder zusammen. Ich möchte gerne wissen, was du darüber denkst. Ich werde dein Buch noch viel, viel, viel lesen. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz auf unsere Freundschaft. Viele herzliche Grüße. Dein
Arnold. Ja, ich denke, das ist ein guter Moment, mit den Worten Schönbergs zu enden und sein Gesicht noch dazulassen.
Vielen Dank, Karin.
Danke. Danke.
Ich darf vielleicht einen Satz, ja, der mir jetzt hängen geblieben ist, noch aufgreifen, bevor wir uns öffnen. Man muss zur Religion zurückkehren, wenn ich das richtig verstanden habe. War es nicht sehr oft so, dass die Juden dann im Exil wieder bewusste Juden dann oder überhaupt ihr Judentum gelebt haben? Vorher waren sie assimilierte, oft auch getaufte. Das kann man ja, glaube ich, auch beobachten.
Ja. Es ist so, dass in vielen, vielen dieser Biografien der Nationalsozialismus diese Leute wieder zu Juden macht, wiewohl das dann verschiedene Ausprägungen gibt, wie das gelebt wird. Für manche, auch für Erich Zeisel, in einer sehr positiven Form. Auch Zeisel komponiert dann quasi jüdische Musik und hatte aber vorher in seinem Leben jetzt nicht nach jüdischen Riten ohnehin nicht gelebt. Das hat er später auch nicht getan, aber es hatte nie diese Tiefe. Es gibt eine Sache, die ich mir auch sehr zu Herzen gegangen ist, als Nuria mir das erzählt hat, dass sie das Gespräch gehört hatte, das Arnold Schönberg mit seiner Frau führte. Und er hat gesagt, ich lasse mir aber von dem Hitler nicht sagen, wer ich bin. Und ich lasse mir aber von dem Hitler nicht sagen, dass ich Jude bin. Das geht jetzt könnte man in die andere Richtung interpretieren auch. Aber es war definitiv so, dass diese Leute aufgrund des Nationalsozialismus natürlich auf ihre Identität gestoßen waren und manche das aber erst recht dann benutzt haben, positiv für sich benutzt haben und dann dementsprechend komponiert haben, dementsprechend Werke auch verfasst haben. Da gibt es sehr, sehr viele.
Danke sehr.
Hätten Sie für uns auch eine Kaudersche Hörprobe?
Ja, habe ich da. Danke. Gerne. Und zwar aus dem 4. Streichquartett. Ist das jetzt noch da? Müsste noch da sein. Hugo Kauder schrieb insgesamt 19 Streichquartette. Das 4. Streichquartett stammt aus der Wiener Zeit noch. Das ist aber jetzt nicht die Sprache, die der Panwitz gemeint hat, indem er sagt, er sieht in Kauder die Zukunftsmusik. Hugo Kauder hat mit Anfang der 30er Jahre eine markante Stiländerung, wo er das Material sehr reduziert, wo er versucht, eine Verbindung auch ins Kosmologische zu schaffen. Hugo Kauder hat auch manchmal solche Ansätze, wie sie Josef Matthias Hauer von seiner Musikphilosophie hatte, wiewohl deren Tonsprache auch ganz verschieden ist. Aber wie gesagt, dieses Hörbeispiel hat jetzt nichts mit dem zu tun, was der Panwitz erwähnt hat. Ich bringe es aber sehr, sehr gerne. Ich habe es ausgespart, weil ich nicht die Zeit zu dehnen wollte. Der dritte Satz aus dem 4. Streichquartett, 1927. Ah nein, das ist das. Entschuldigung. Das ist es. Das war noch Zeisel. Ja. Gute Musik auch.
Darf ich noch fragen?
Gerne.
Schönberg-Biografie.
Ja.
Warum ist Schönberg konvertiert zum Protestantismus und wann war das? Und hat der Marseille eine Rolle gespielt? Ist das schreckliche Verjahrung?
Schönberg war 23 Jahre alt. Er ist 1874 geboren. 23 Jahre war er alt. Ich denke, und das ist auch das, was die Leute, die Schönbergs Biografie geschrieben haben, beziehungsweise auch jetzt die in den Archiven arbeiten, dass es eine Möglichkeit war, mit Modernität einherzugehen. viele Intellektuelle und viele Leute, mit denen er damals im Austausch stand, waren Protestanten. Es könnte auch sein, er war zu jener Zeit massiv in der Arbeitermusikbewegung tätig, und dass die Leute, auch die in Arbeitermusikkreisen tätig waren, auch jetzt eben aus protestantischer Richtung gekommen sind. Das ist eine Vermutung. So eine Weltoffenheit zu signalisieren, ein größer gefasstes Denken auch zu signalisieren. Es gibt jetzt nicht Aufzeichnungen, wo Schönberg sagt, warum er das getan hat, aber ich vermute auch, dass das der Grund ist.
Mich würde der Titel interessieren ein bisschen. Du hast geschrieben, wie spricht vertriebene Musik? Und für mich stellt sich jetzt die Frage, nach dem, was du erzählt hast über diese drei Komponisten, wo ich ja eher das Gefühl habe, die sind vertriebene Menschen und nicht vertriebene Musik. Müsste man da nicht irgendwie differenzieren? Oder stellt sich das verschieden dar bei den drei? Also quasi, es gibt ja Musik, die aufgrund ihrer Eigenart nicht in die Ästhetik eines politischen Regimes passt.
Ja, ja.
Und es gibt Musik, die so quasi deswegen nicht gewünscht wird, weil sie von Personen, die irgendwo nicht ins Menschenbild
passen. Ja, ja. Es ist so, dass es gibt Personen, die aus dreifacher Hinsicht vertrieben wurden von den Nazis. Das ist etwa Hans Eisler, der vertrieben und verfolgt wurde aufgrund A, seiner politischen Einstellung, Mitglied der Kommunistischen Partei, Zusammenarbeit mit Bert Brecht etc., aufgrund seiner Musiksprache, die alles andere war als einer Ästhetik entsprechend, wie es der Nationalsozialismus propagiert hat, und weil er jüdischer Abstammung war. Also das ist sozusagen jetzt eine dreifache Fläche. Erich Zeisel wäre aufgrund seiner Musik nicht verfolgt gewesen. Er war es als Person, weil er Jude gewesen ist. Hugo Cauda-Detto. Arnold Schönberg, den treffen die zwei Momente, die Art seiner Musiksprache. Schönberg war eines der Paradebeispiele, dass die Nazis in dieser scheußlichen Ausstellung entartete Musik hinstellten als sozusagen jüdische Entartung. Die Musiksprache des Arnold Schönberg, Dodekaphonie, sozusagen zersetzendes Wesen, ich will jetzt die Wörter nicht alle verwenden, man kann das nachlesen, das ist aufgrund seiner Musiksprache und natürlich auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Natürlich ist das eine Vermischung, wenn ich jetzt spreche von vertriebener Musik, aber in dem Fall setze ich die Musik mit den Personen gleich. Die Zeisel'sche Musik wäre nicht angeprangert gewesen, da geht es um die Person und beim Hugo Cauda auch.
Darf ich da anschließen? Ja. Sozusagen, hast du sozusagen an diesen dreien stilistische, ästhetische Veränderung durch die Emigration feststellen können?
Ja.
Das passiert
ganz
natürlich auch,
ganz
auch ja, ich denke auch sozusagen einfach der Fluss der Sprache, in der man sich bewegt, in der Muttersprache, hat das sozusagen Auswirkungen aus kompositorische Schaffen?
Ja, das hat bei allen drei Komponisten Auswirkungen. Bei Erich Zeisel zum einen, dass der Liedkomponist keine Lieder mehr in deutscher Sprache schreiben kann. Das heißt, die Gattung deutsches Kunstlied fliegt völlig raus. Dann auch die Sache, dass Erich Zeisel in einem quasi jüdischen Idiom komponiert. Das beginnt mit seinem großen Requiem Ebraico 1944-45. Das war ursprünglich ein Auftragswerk für die Synagoge. Jakob Sonderling hat das in Auftrag gegeben. Das ist auch der Auftraggeber von Kohl Nidre und auch der Auftraggeber von Passover Psalm von Erich Wolfgang Korngold. Also ein Mensch, der versucht hat, auch jetzt die Synagoge zu reformieren und Musik in die Synagogen anders hineinzuholen. Dieses Werk hat Zeisel komponiert, und während er das getan hat, hat er von der Nachricht der Ermordung seines Vaters und seiner Stiefmutter erfahren. Und er schreibt da damit ein Requiem für das jüdische Volk ist auch dezidiert seinem Vater und allen Opfern des Holocaust gewidmet. Und mit dem Zeitpunkt, beziehungsweise auch schon vorher in Paris, hat er zu Josef Roths Hiob Bühnenmusik geschrieben. Das wird eine Oper. Da ist das Thema des Judentums in seine Kompositionsweise hineingeflossen und das ändert auch die Tonsprache, weil er versucht, ein quasi jüdisches Idiom zu erstellen. Das sind bestimmte Intervallsprünge, das sind bestimmte rezitativische Teile, das sind Melismen, die vorher nicht vorgekommen sind, also das ist eine Änderung in der Tonsprache. Natürlich auch jetzt das Verstummen. Zeisel hatte Phasen von hochgradiger Depressivität. Das kommt bei ihm auch dazu. Bei Hugo Kauder ist es so, dass die Tonsprache sich auch ändert, wiewohl jetzt nicht so markant wie bei Zeisel. Es ist eher bei Kauder so, dass die Beschäftigung, denen er nachgeht, sich ändert und das Komponieren weniger wird. Er sein Verdienst in den Vereinigten Staaten oder sein Geld in den Vereinigten Staaten als Lehrer sich verdienen muss und dadurch einmal von Haus aus auch weniger komponiert. Und mir schon auch aufgefallen ist, dass er so stark ausgeprägte Kontrapunktiken, wie er das gemacht hat in Wien, nicht mehr komponiert. Er muss auch auf Auftragswerke gehen, das heißt, das ändert auch von dieser Hinsicht her die Gattung und die Art der Musik, die er schreibt. Es ist aber nicht jetzt so eine markante Änderung wie bei Erik Zeisel. Bei Schönberg ist natürlich, wenn man jetzt das Exil und Nationalsozialismus zusammenfasst, kommt natürlich auch diese ganz, ganz markante Wende zum Judentum dazu. Arnold Schönberg komponiert ganz bedeutende Werke, die jetzt seine innere Einstellung widerspiegeln, und da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Das wissen wahrscheinlich auch eher wenig Leute. Arnold Schönberg hat sich so sehr für die Sache des Judentums eingesetzt. Er wollte eine Radiostation installieren. Er hat das sogenannte Four-Point Program for Jewry erstellt, 1938, wo er gewollt hat, dass Fight against Antisemitism, den Kampf gegen den Antisemitismus zu stoppen, weil er gesagt hat, wenn man den Antisemitismus bekämpft, das schadet den Juden, die in Europa zurückgeblieben sind. Dann wollte er eine jüdische Einheitspartei gründen, um die Differenzen zwischen Orthodoxen und Gemäßigten, ist ja ein Problem, das wir heute auch kennen, zu bändigen. Und er wollte auch Führer dieser Einheitspartei sein. Und er meinte, dass man diesen Zusammenhalt with all means einhalten sollte, also auch, wenn es nötig ist, das mit Befehl. Und dann wollte er einen zionistischen Staat gründen. Und es gibt auch Briefaufzeichnungen, wo er schreibt, und das ist mir wichtiger als meine Kunst. Und es gibt ein sehr, sehr interessantes Werk, das heißt Der biblische Weg. Das hat er als Propagandastück geschrieben. Da hat er das Libretto selbst geschrieben und das zeigt die Thematik, das zersplitterte jüdische Volk und es soll einen neuen Staat gründen. Also ein hochzionistisches Thema. Und das war auch gedacht, um Propaganda zu machen mit diesem Stück. Und ganz interessant bei Schönberg ist, er hat sich erst ab 1942 mit der Ode to Napoleon offiziell gegen Hitler zu Wort gemeldet. Er hat das vorher nicht getan, weil er nicht den Juden schaden wollte, die in Europa geblieben sind. Mit 1942 schreibt er die Ode to Napoleon, ein Text von Lord Byron, ein Text gegen Tyrannei, der rezitiert wird dazu, und das ist ganz klar, das ist eine Attacke gegen Hitler. Und es gibt eben dann Kompositionen wie das Kol Nitre, das ist 1938, das ist früher, und das berühmte Stück The Survivor of Warsaw, wo Berichte über den Aufstand im Wilnaer Ghetto er nimmt und diese sehr, sehr bekannte Komposition schreibt. Also dahingehend hat natürlich auch jetzt, ist das Schaffen maßgeblich beeinflusst. und kommt einfach ein anderes großes Thema dazu. Man hat dem Schönberg oft angekreidet, dass er im Exil dann unter Anführungszeichen gemäßigter komponiert. Das hat man ihm vorgeworfen, sozusagen zuerst eine Revolution auf den Plan zu rufen und dann sich in seiner Musiksprache zurückzunehmen. Die Radikalität der Dodekaphonie ein bisschen zu entmachten. Das ist die Frage, ob das jetzt... Es gibt ein, zwei Kompositionen, die er auf den amerikanischen Markt zugeschnitten hat, wobei jetzt nicht so finanziell populär, sondern er hat für ein Schülerblasorchester Variationen geschrieben, die natürlich in ihrer Sprache ein bisschen eine Mäßigung bringen. Ja.
Darf ich in Bezug auf Sprache noch was nachfragen? Erich Zeisel hat also das letzte deutsche Lied geschrieben und ungefähr zum gleichen Zeitpunkt beginnt er den Briefwechsel mit der Hilde Spiel auf Englisch. Stimmt das? Hat er sich aus der deutschen Sprache vollständig zurückgezogen? Gibt es darüber irgendwelche?
Es ist so, der Brief, den ich vorgelesen habe, das hat jetzt nur so knapp erschienen während meiner Ausführungen. Das war aus 1941-42 aus der Zeit in Hollywood schon. Der Zeisel ändert seinen Namen Erich auf Eric in New York. Und die ersten Briefe, die er an Hilde Spiel in Englisch schreibt, sind aber jene, wo er schon in Los Angeles war. Also ungefähr 1941-42. Die deutsche Sprache pflegen die Zeisels zu Hause. Mit seiner Frau Gertrud spricht er Deutsch. Die Tochter Barbara wächst in einem deutschsprachigen Haus auf. Anders ist es bei den Schönbergs, da sprechen die Eltern Arnold Schönberg und Gertrud Schönberg Deutsch untereinander und mit den Kindern sprechen sie Englisch. Also die Kinder sollen sozusagen in einem amerikanisch sprechenden Haushalt aufwachsen, aber die Eltern untereinander sprechen Deutsch. Und Ronald hat einmal ganz lieb gesagt, naja, sie hatten gedacht, wir verstehen nicht, was sie sprechen. Wir haben alles verstanden. Ja.
Ja. Auch weil du von Erinnerungen sprichst. Ja. Felix Kreisler hat mir erzählt, also Felix Kreisler war ja auch ein Schwiegersohn von Arnold Schönberg. Und genauso unverbürgt wie manches andere, gebe ich das jetzt einfach auch wieder. Felix Kreisler hat erzählt, dass Arnold Schönberg im Exil gesagt habe, er hätte in der Zwischenzeit längst eine andere Technik, eine andere Methode entwickelt, aber er würde sie nicht jetzt mehr in Worte fassen, weil er möchte nicht haben, dass er wieder genauso missverstanden wird. Und mit dem korreliert vielleicht auch diese berühmte Anekdote, dass, glaube ich, Mio zu ihm gesagt hat, in Europa würden jetzt doch alle jungen Komponisten zwölftönig schreiben. Und Schönberg habe darauf gesagt, na hoffentlich geben Sie auch ein bisschen Musik in die Zwölftöne hinein. Mhm. Also da gibt es natürlich jede Menge von Anekdoten, aber sicherlich hat der andere Kulturkreis eine Änderung des Kompositionsstils bei all diesen Komponisten bewirkt.
Ja, es gibt einen Brief von Schönberg, wo er schreibt, dieses Exil macht mich nicht nur heimatlos, sondern es macht mich auch sprachlos. Also er nennt das wirklich beim Wort. Und ganz interessant ist jetzt, weil du die Hilde Spiel angesprochen hast, österreichische Literatin, sehr, sehr wichtige österreichische Literatin, die hat innerhalb kürzester Zeit auch ihre Romane und Texte auf Englisch verfasst und schreibt innerhalb kürzester Zeit auch dem Zeisel in einem fantastischen Englisch die Briefe. Und sie hat das selbst auch formuliert, sie will Romane in Englisch schreiben. Sie lebt jetzt in London, sie ist Englisch dort und sie möchte auch das so machen. Und hat das sehr schnell gelernt. Beim Schönberg war es so, dass er versucht hat, wenn er englische Texte geschrieben hat, dass er absolut das richtige Wort erwischt. Er hat da ein eigenes Lexikon gehabt. Auch wenn ihm seine Freunde gesagt haben, pass auf, das Wort passt jetzt nicht so, dann hat er gesagt, nein, ich glaube, das ist das richtige Wort. Und war sehr, sehr bemüht, da wirklich auch sprachlich gut das zu lösen. Bei den Zeisels war es so, dass die Gertrud Zeisel sehr, sehr gut Englisch konnte. Es gibt einen hübschen Brief auch, den der Hans Eisler schreibt. Hans Eisler war vor den Zeisels in Hollywood. Und er schreibt, dass er versucht, über das Filmbüro dort den Zeisel nach Hollywood zu verpflanzen. Er möchte ihm da beistehen und helfen. Aber der Zeisel soll nicht seine Frau hinschicken, sondern er soll selber hingehen. Die Gertrud Zeisel konnte sehr gut Englisch. Er konnte am Anfang überhaupt nicht Englisch, der Zeisel. Hat das aber auch sehr schnell gelernt, aber nie in der Perfektion wie Schönberg. Also Schönberg hat da wirklich mit dem Wörterbuch und es kam ihm darauf an, dass das die passenden Worte auch sind. Es gibt da ganz fantastische Reden, die er in den Vereinigten Staaten hielt, die sehr, sehr gut sind im Englischen.
Du hast eben, also das dritte Feld, den Giganten Schönberg, da bist du, das ja sehr gut erschlossen ist, also vielfältigste, bis in die Details erschlossen ist, erschließt du dir über die Kinder, die allesamt schon in der neuen Heimat geboren worden sind, oder nur in Barcelona, noch in Europa. Wie steht's, das interessiert mich sozusagen, wie steht's mit der Sehnsucht der Kinder, die in einem anderen Land geboren sind, sozusagen nach der alten Heimat ihrer Eltern? Sie haben die Sprache gehört. Ich spiele da auch an, weil ich weiß, sozusagen Barbara Zeisel ist dann letztlich Germanistin und hat Germanistik studiert. Und es geht ja sozusagen auf diese Enkelebene ja weiter, weil der Sohn der beiden war ja jener Anwalt, der die Republik Österreich auf die Herausgabe der Altmann-Bilder erfolgreich verklagt.
Ich weiß nicht, ob das so sollte man vielleicht erwähnen. Mhm. Der Sohn von Barbara Zeisel und Ronald Schönberg ist Randy Schönberg, der die Republik Österreich klagte bezüglich der goldenen Adele, jenes berühmte Bild von Klimt, welches eigentlich im Besitz von Maria Altmann sein sollte damals und in der Österreichischen Galerie in Belvedere gehängt ist und der sehr, sehr lang diesen Prozess geführt hat. Das ist der Sohn von Ronald Schönberg und von Barbara Zeisel Schönberg. Und der ist in dem Haus aufgewachsen, das wir vorhin gesehen haben. Das ist eine sehr interessante Sache. Mich hat als eine der Fragen beschäftigt, hat Schönberg seiner Familie, seinen Kindern gegenüber seine alte Heimat thematisiert? Bei den Zeisels etwa war es so, dass sehr, sehr starkes Heimweh und sehr, sehr starke Sehnsucht nach Wien immer präsent war. Auch für die Barbara Zeisel als kleines Kind. Bei den Schönbergs war das überhaupt nicht. Das wäre, als wäre das ein Kapitel in Schönbergs Leben gewesen, das einfach geschlossen war. Natürlich wussten die Kinder, dass die Familie vorher in Wien war, aber es wurde nicht nostalgisch darüber gesprochen. Es war kein Heimweh nach Wien. Die Eltern Gertrud Schönberg und Arnold Schönberg versuchten den Kindern eine amerikanische Zukunft zu geben und hatten gar nicht jetzt das Bedürfnis, das so sehr zu thematisieren. Und das Interesse am vorherigen Leben des Vaters wuchs dann, je älter die Kinder wurden. Das ist jetzt sehr, sehr groß, weil alle drei im Arnold Schönberg Center ganz, ganz intensiv mitarbeiten, auch im Vorstand dieser Institution sind und da natürlich jeder Spur auch nachgehen wollen. Aber das ist eine Seite des Vaters, die hat sich erst erschlossen nach dem Tod des Vaters, als sie einfach älter waren.
Wurde sozusagen, was da los war im Dritten Reich, wurde das thematisiert? Wussten die, dass Verwandte in den Konzentrationslagern ermordet wurden?
Ja, das wurde thematisiert. Es ist auch so, das ist auch so für mich ein bizarres Bild. Ronald Schönberg und Nuria Schönberg waren Schauspieler in einem Anti-Nazi-Film, der in den Vereinigten Staaten gedreht wurde. Und sie hatten dort auch Worte zu sagen und zu sprechen, beziehungsweise sie hatten auch Nazi-Lieder zu singen. Und sie hatten das zu Hause am Küchentisch auch besprochen und hatten dann und wann, wenn Gäste da waren, angefangen, diese Lieder zu singen. Was natürlich eine Kulmination von Emotionen brachte. Das sind so interessante Punkte. Also das ist das eine, das ist für mich eine bizarre Situation. Natürlich wussten die, was man halt in dem Alter an Erfahrung haben könnte, was in Europa passiert war, was dieser Film auch bedeutet. Und die Nuria hat mir erzählt, dass sie für ihre Klassenkameraden als Deutsche galt, weil sie Deutsch gesprochen hat. Und war sozusagen dort angeprangert, weil sie ein deutsches Mädchen war. Gleichzeitig wusste sie, als Jüdin ist sie von den Deutschen verfolgt. Und da sieht man die Komplexität dieser Exilbiografien und auch jetzt den Kindern, wie die sich positionieren sollten und wie das weitergetragen wurde. Mhm. Das ist ganz, ganz interessant. Das sind Dinge, die mich sehr faszinieren auch. Es ist halt immer schwierig, das dann in Worte zu fassen. Ja, aber es interessiert mich sehr.
Gibt es Fragen?
Bitte.
Sie sind hauptsächlich auf Kontakte mit Musikern eingegangen, aber Sie haben ja den Briefwechsel zum Beispiel von Erik Zeisel sehr genau durchforstet. Hatte der auch Kontakte zu Exilwissenschaftlern und anderen Leuten aus der jüdischen Szene?
Also das waren schon Leute, die jetzt aus dem Kunst- und Kulturbetrieb stammten. Er hatte Kontakte zu Schauspielern etwa. Felix Pressat war ein sehr guter Freund von ihm, der in To Be or Not To Be und Ninotchka wichtige Rollen gespielt hat. Dann auch jetzt mit Literaten. Mit Wissenschaftlern, soweit ich das weiß, nein. Das waren Leute, die mit Kunst und Kultur zu tun hatten. Das war eher dann Arnold Schönberg, der einfach aufgrund seiner Popularität und seiner, wie soll ich sagen, der hat weltumfassendere Kontakte damals gehabt. Der war mit Einstein befreundet, der war mit Charlie Chaplin befreundet, der war mit George Gershwin auch befreundet. Also da gibt es einen ganz, ganz anderen Austausch auch. Bei Zeisel würde ich sagen, geht es um Leute aus Kunst- und Kulturszene. Aber schon auch sehr viele jüdische Exilanten, ja.
Vielleicht noch eine Frage zum Erik Zeisel. Der hat sich ja in seinem Brief selbst über diesen Druck beklagt, der durch diese Filmmusik auf ihn ausgeübt wurde.
Ja.
Haben Sie seine Filmmusik studiert und ist da noch Erik Zeisel drinnen zu erkennen oder war das reine Auftragsmusik?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war reine Auftragsmusik. Es gibt verschiedene Arten von Filmmusiken, die er komponiert hat. Das erste waren die sogenannten Fitzpatrick Travel Talks. Das waren damals so landschaftsbeschreibende Kurzfilme, die relativ bekannt waren, die auch zu prominenter Sendezeit liefen. Und da musste man, was weiß ich, da wurden verschiedene Bundesstaaten porträtiert und wenn man irgendwo einen Fluss und einen Berg gesehen hat, dann musste man Musik komponieren, die das irgendwie suggeriert und die das irgendwie mitbringt. Es gibt dann auch so komische Dinge, dass er irgendwas mit an der schönen blauen Donau gemacht hätte und es wurde dann eine ganz, ganz andere Musik verwendet. Also da passierten Dinge, mit denen der Zeisel nicht einverstanden war und ich glaube, er hat das gehasst, das zu tun. Bei den anderen Musiken war es so, dass ich für mein Empfinden da nicht sagen könnte, das ist jetzt von Zeisel oder das ist jetzt von Alexandra Tanzmann oder das ist jetzt von Nathaniel Schildgräb, wie die alle geheißen haben, weil es so war, dass an diesen Filmen nicht nur ein Mensch komponiert hat, sondern meistens waren das 5 oder 6. Das war genau aufgeteilt, wer welche Szene hatte. Man hatte die Minutenanzahl, man hatte die Szene gesehen und musste dazu Musik passen, die aber auch zu den anderen komponierten Teilen hinzugehörte. Und derjenige Komponist, der am berühmtesten war, der stand dann unten beim Abstand. Der bekam dann den Credit. Ja. Und Zeisel hat viel, viel, viel Musik komponiert, aber keinen einzigen Credit. Ja.
Eine Frage, das Wort Emotion ist natürlich schon einige Male in dem Zusammenhang gefallen und natürlich treibt dich was in deine Wissenschaft, sage ich jetzt, das ist auch eine persönliche Frage, Wie geht es Ihnen dabei, wenn man dann im Teiselschuppen sitzt oder im Archiv des österreichischen Widerstands unter Umständen Todesurteile liest, diese scheinbar kalte, vergangene Ware, das beschriebene, gedruckte Papier, das doch irgendwie Unglaubliches berichtet, sozusagen. Ja. Das muss ja auch Emotionen auslösen. Das ist ja auch die Geschichte unseres Landes, in dem wir jetzt leben, ob wir wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wie geht man damit um? Das ist eine persönliche Frage.
Ja. Also es geht einem nicht immer gut damit. Vor allem die Gewissheit, an diesen Tatsachen nichts mehr ändern zu können. Und das Interessante ist, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt, es passiert nicht, dass ich abgehärtet werde, sondern ich habe das Gefühl, ich werde immer dünnhäutiger. Ich weiß es nicht warum, aber manchmal sind es Dinge, die mich derartig massiv erschüttern. Und wo ich mir einfach denke, es ist so wichtig, die Erinnerung an diese Menschen zu halten. Und von den Personen, über die wir jetzt gesprochen haben, die konnten Gott sei Dank alle flüchten. Es gibt unzählige, wo man gerade den Namen jetzt für die Wissenschaft präsent hat und vielleicht ein, zwei Stücke, die sie komponiert haben, und das war's dann. Ich habe die Zeit ein bisschen verschätzt, aber ich habe dann habe ich es geändert, aber ich hätte ein Musikbeispiel auch noch mitgehabt, um so eine Person auch zu zeigen. Das ist ein ungarischer Komponist, der ist Ende des 19. Jahrhunderts in Budapest geboren. Todesdatum weiß man nur Jahr 1945. Man weiß, der hat in Berlin studiert, man weiß, der ist nach Budapest zurückgekommen, hat sich als Linksintellektueller für die Arbeiterbewegung eingesetzt. Er heißt Georgi Justus, wurde 1943 zur Zwangsarbeit deportiert, konnte dort 1944 fliehen, hatte sich versteckt in Budapest in einer Wohnung, wurde im Zuge einer Nazi-Razzia von einer Nachbarin denunziert, wurde erschossen und sein Leichnam vermutlich in die Donau versenkt. Das ist das, was man weiß. Und es gibt zwei, drei Klavierstückeln. Die hätte ich als Beispiel auch noch mitgehabt, um auch jetzt Personen anzusprechen, die nicht überlebt haben und die nicht flüchten konnten. Und es gibt einfach unzähliges. Und manchmal sind es kleine Worte, die mich sehr erschüttern. Und gleichzeitig ist aber dann dabei so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Dokumentationsschiene, die versucht, das einfach als Fakt auch zu bewahren und zu lassen, weil es soll ja einen Sinn haben, das, was ich mache. Und ich kann vielleicht das auch noch beschreiben, ich war jetzt am Wochenende in München. Zeisel hat in Paris angefangen, die Oper Hiob zu schreiben. Die Oper Hiob blieb unvollständig. Und die Oper Hiob ist jetzt in München im Zuge der Festspiele aufgeführt worden und von Jan Duszynski, einem polnischen Komponisten, fertiggestellt worden. Ich meine, über das kann man diskutieren. Wenn ich jetzt einmal nur bei der Zeiselschen Musik bleibe, es sind vor mir gesessen die Barbara Zeisel-Schönberg, der Ronald Schönberg. Es ist neben mir gesessen Malcolm Cole, der das erste Buch geschrieben hat zu Zeisel, der das Archiv eingerichtet hat. Und es ist neben mir gesessen auf der anderen Seite Herbert Grill, der diesen wunderbaren Dokumentarfilm über Erich Zeisel gedreht hat. Und als ich diese Musik gehört habe, wo ich so viel die Briefaussagen von Zeisel kenne, wo ich so viel das innere Ringen und Hoffen kenne, dass er die Musik fertigstellen kann. Er hat nicht gekonnt, weil er unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben ist. Dass nachher die Hilde Spiel wollte, dass das irgendwann auf die Bühnen kommt. Sie hat sich sehr, sehr eingesetzt dafür. Dass ich die Sätze kenne, wo er die bestimmten Arien beschreibt. Dass er schreibt, wie schön für ihn diese Musik ist. Es hat nicht einen Moment gegeben, wo ich geweint habe, sondern es waren mindestens drei. Also das hat mich einfach sehr, sehr bewegt. Aber das waren auch Tränen des Glückes, dass das sein kann, dass der Malcolm neben mir sitzt und die Barbara und der Ronald vor mir und dass die Musik
wieder gespielt wird.
Ja. Das hätte niemand von uns gedacht.
einer der größten Liederkomponisten, sozusagen nach Schubert. Das ist ja gar nicht in unserem Bewusstsein noch nicht.
Ja.
Das muss man sich ja vorstellen, dass wir das verloren haben, ja, und das, ja, zurückkommt.
Ja.
Karin, vielen Dank fürs Erinnern. Vielen Dank.
Danke. Danke. Danke sehr. Danke.
Ich darf Ihnen die beiden Bücher, es werden weitere folgen, das bin ich ganz sicher, noch einmal ans Herz legen. Also Fremd bin ich ausgezogen, 2005 im Janin Verlag, und der Briefwechsel, Es grüßt dich Erich Israel, 2008 im Janin Verlag erschienen. Und der Film von Herbert Grill läuft ja immer wieder auf Dreisat oder auch im, der Titel des Filmes, den habe ich jetzt nicht präsent.
Das war jetzt zu plötzlich.
Erich Zeisel.
Ein unvollendetes Leben. Hm. Erich Zeisel, ein unvollendetes Leben. Hm. Ein sehr schöner Film.
Vielleicht erwischen Sie den auch einmal im Fernsehen. Ganz kurz zum Schluss noch. Wir haben noch einen Kepler-Salon vor unserer Sommerpause, nämlich nächste Woche. Da heißt es dann, wer fürchtet sich vor dem großen Baum? Eine Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen Furcht und Ehrfurcht vor der Natur. Es ist eine Podiumsdiskussion, die Erhard Stöttner leiten wird. Dann machen wir 4 Wochen Pause. Das Programm wird Anfang August auf unserer Website nachzulesen sein. Ich sage nur, von Abraham bis Zombie, das kommt alles vor. Es kommt Erhard Busseck, es kommt Gudrun Harer. Wir haben wieder 23 Veranstaltungen ab 1. September bis kurz vor Weihnachten. Da lade ich Sie. Seien Sie neugierig. ab Anfang August ist das sicher auf der Website nachzulesen. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Dasein, für Ihr Interesse. Schönen guten Abend.
Danke.